Das sage ich auch noch mal laut, also von der Größe Gottes haben wir gesungen. Und wir haben es so gesungen. Aber wenn wir in unsere Zeiten blicken, wo es ja ziemlich drunter und drüber geht, jede Woche ein Terroranschlag, so ungefähr, ne? Jetzt in Ägypten. Und wir wissen nicht, was die Zeiten bringen, da können wir mit großer Dankbarkeit sagen, groß ist unser Gott, er gibt die Dinge nämlich nicht aus der Hand. Ich musste jetzt für Perspektive mal einen Aufsatz schreiben über die Frage, was sind die Tendenzen denn unseres Zeitalters? Worauf läuft es denn hinaus mit unserer Welt? Aber ich musste immer wiederholen und ich kam immer wieder zu dem Ergebnis, wir wissen nicht, was die Zeiten bringen. Wir wissen es nicht. Es kann ganz anders kommen, als wir denken, als wir hoffen, wenn wir Optimisten sind, oder befürchten, wenn wir Pessimisten sind. Woran wir uns aber erhalten können, ist, dass Gott groß ist und die Dinge nicht aus der Hand gibt. Und insofern dürfen wir uns jeden Tag neu in die Hände Gottes, den Händen Gottes anvertrauen und gutes Mutes sein. Gutes Mutes. Dass wir nicht mit Sorgen und mit Grämen und selbst eigener Pein die Dinge regeln können. Und darum geht es auch oft in der Bibel, denn die Zeiten, die da beschrieben werden, da geht es ja auch nicht immer über selige Höhen, immer wunderbar. Da gibt es Höhen und Tiefen, da geht es rauf und runter. Und immer wieder sehen wir, dass Gott eingreift. Je nachdem, wie man sieht, war der Aufenthalt in Ägypten ein Aufenthalt, so eine Art Löwengrube. Schwer arbeiten, wenig zu essen und so weiter. Und dann kommt die Befreiung, hat man empfunden. Aber dann kam das Rote Meer, dann kam die Wüste. Und da ging es wieder so und so und so. Und so geht das weiter. Und so geht es weiter, vor allen Dingen auch in der Geschichte des Volkes, was zu unserer Belehrung in der Bibel niedergeschrieben ist. Und wir können aber auch immer wieder feststellen, dass es bestimmte Sachverhalte gibt im Wort Gottes, die wie Klammern das Ganze der Bibel zusammenhalten, geistig zusammenhalten. Ich möchte mal nur auf den Vers hinweisen, 1. Johannes 5, Vers 21, das ist der letzte Vers aus dem Johannesbrief. Da sagt der Apostel noch, nachdem er viel anderes gesagt hat, so ganz unvermittelt, nachträglich, als ob ihm das zuletzt noch eingefallen wäre und er hätte gesagt, das muss noch unbedingt rein. Und was sagt er da? Kinder, hütet euch vor den Abgöttern oder vor den Götzen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und mit dem Wort Götzen sind dann die Adressaten alleingelassen worden. Was sind denn die Götzen? Was sind die Götzen? Und da konnte sich jeder, der das Wort hörte, für sich selber fragen, was sind denn in meinem Leben vielleicht Götzen? Oder habe ich etwa keine? Darum soll es gehen, also um einen sehr neutestamentlichen Rat. Aber dieser Rat ist nicht neutestamentlich, er ist nicht alttestamentlich, es ist sozusagen ein ewiger Rat, den Gott den Menschen, die die Bibel haben, gibt. Auch denen, die damals die Bibel noch nicht hatten. Man brauchte vielleicht am Anfang zunächst mal gar nicht die ganze Bibel, aber man hatte dann die 10 Gebote. Und da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Heißt im Grunde dasselbe. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und so geht dieses Volk, dem die 10 Gebote gegeben worden sind, durch die Wüste, erhält das großartige Versprechen Gottes, sie in ein Land zu führen, das Milch und Honig fließt, da leben sie dann. Und dann geht es auch wieder so rauf und runter, haben wir bei der Betrachtung des Buches Richter ja sehr handgreiflich gesehen. Und dann kommt der Durchbruch zu David, sicher ein ganz entscheidender Durchbruch, denn der wird zum gesellschaftlich-politischen Höhepunkt, aber dann auch zum geistlichen. Wenn man dann Römer 1 liest, ich glaube, da heißt es, da verweist Paulus ausdrücklich die Geschwister in Rom, dass Jesus aus dem Samen Davids entsprungen ist, aus dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferweckung beglaubt, als der wahre Sohn Davids. Auf den hatten die Israeliten inzwischen gehofft. Und vieles war von dem aufgeschrieben worden. Und eine Episode möchte ich mal lesen aus 2. Könige 22. Es war mal wieder in Israel ganz schlecht gegangen unter dem König Manasse. Götzendienerei an allen Ecken und Enden. Es gab keinen Kult, der von den Israeliten nicht ausgeübt wurde. Das war unter dem König Manasse. Und der stirbt dann. Von Manasse wird gesagt, das ist der Vater Josias, 21, Vers 21, und er ging ganz den Weg, den sein Vater gegangen war und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte und warf sich vor ihnen nieder und so weiter. Es gab schon im Hause Davids, unter der Nachkommenschaft Davids, so richtig knallharte Götzendienerei. Und das war bei dem Manasse schlimm. Dann stirbt er. Vers 26, und sein Sohn Josia wurde an seiner Stelle König. 22, Vers 1. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. 8 Jahre. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedidat, die Tochter Adajas von Butzkat. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn. Das ist für uns schon eine ganz wichtige Sache, dass da hat es wahrscheinlich auch alte Juden, also so in meinem Alter oder noch, gegeben, hat gesagt, geht alles auf Schief, geht alles den Bach runter, alles. Wie soll das nur gehen, dieser Manasse? Furchtbar. Und dann stirbt dieser Manasse und hinterlässt einen 8-jährigen Erben. Und der wurde König, denn er war aus dem Geschlecht Davids. Der regierte und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er hat sich also als Kind, als junger Mann, orientiert, ja Moment mal, wir sind doch hier in Israel, wir haben einen Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, was verlangt er denn von uns? Er hat nach dem Willen Gottes gefragt und hat, wir würden heute sagen, vielleicht mehr schlecht als recht, versucht, das Volk so zu regieren, wie es eigentlich die Tradition des Volkes Israel verlangte. Ja, und dann passiert das, was in Vers 3 steht. 22, Vers 3. Und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia. Dann war er, ja, wenn es das, ich weiß jetzt nicht, ob es das Regierungsjahr war, aber ich glaube schon, dann wäre Josia 26 Jahre alt gewesen. Da sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Asaljas, des Sohnes Meschulams, ins Haus des Herrn und sagte: Geh hinauf zum hohen Priester Hilkia, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, dass die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Die sollen es den Werkmeistern geben und so weiter. Und der Auftrag ist, der Tempel, der hat so viele Risse, so viel abgeblätterter Putz, so viele halbfaule Balken und das und Türen, die gehen nicht mehr richtig und klemmen und wer weiß was sonst alles, das muss ausgebessert werden. Damit fängt der junge Mann an und sagt, das kann mir doch nicht gleichgültig sein. Er sieht jetzt nicht auf die prächtig ausstaffierten Götzen, die im Tempelhof stehen, teilweise, ganz schrecklich. Sondern er sieht darauf und sagt, wir müssen die Dinge wieder flicken. Das müssen wir ändern und das müssen wir ändern und das müssen wir ändern. Er hat das gesehen, zur Kenntnis genommen und er sagt, ich will Gott folgen und in all meiner Schwachheit und in all meiner Unvollkommenheit will ich doch mal rangehen, doch den Dienst am Tempel, das Haus Gottes wieder halbwegs vernünftig aussehen zu lassen. Denn das geht ja nicht nur um Zement, um Mauerwerk oder um Balken und Dachziegel, sondern es geht darum, dass ein wohlgepflegtes Haus Rückschlüsse zulässt auf den, die für das Haus verantwortlich sind. Das kann man ja immer wieder erkennen. Jetzt sind wir mal auf einer Radtour da oben im Eckenhahn an einem Haus vorbeigekommen. Da dachte ich auch, da sieht man, die wohnen in einer verfallenden Hütte, dass das Haus noch nicht über ihnen zusammengebrochen war. Das war das eigentliche Wunder. Denen ist das ja wohl völlig egal, was da ist. Und das kann man hier erkennen. Dem Josia war es nicht egal. Ja, und dann sind die Priester, die offensichtlich noch da waren und nicht die Macht hatten und vielleicht auch nicht den Schwung, die Power, würde man heute ja sagen, die Dinge von sich aus in die Hand zu nehmen, die wurden in Gang gebracht. Und dann passiert Folgendes in Vers 8. Der hohe Priester Hilkia sagte zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Das Buch des Gesetzes. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben, die am Haus des Herrn eingesetzt sind. Das sollte er tun, das hat er getan. Und der Schreiber Schaffan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las es dem König vor. Man muss auch die Feinheiten mal hier erkennen. Der Schaffan sagt dem König, der Schreiber hat mir ein Buch gegeben. Nicht das Buch des Gesetzes, sagt nicht, er hat mir das Buch des Gesetzes gegeben. Er hat mir ein Buch gegeben. Da können wir produktiv selber darüber nachdenken, warum hat er das gesagt. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass er das gar nicht kannte. Hat es noch nie gesehen, nie gelesen. Es kann allerdings auch sein, dass er den König sagte, sag nicht zu viel, dass es eine Ängstlichkeit war, dass er das dem König so gab. Denn Könige haben eben Macht über Leben und Tod. Also darüber könnte man noch nachdenken. Und Schaphan las es dem König vor, und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Der Schaphan sagt, ein Buch. Und Josia zerreißt seine Kleider. Das war ein Zeichen dafür, zu sagen, ich bin außer mir. Kennen wir ja an vielen anderen Stellen. Das war so eine morgenländische Rede. Zerriss sein Kleid. Er war entsetzt. Oder wie auch immer. Das ist auch mehrdeutig. Zum Guten wie zum Schlechten. Hier geht es aber zum Guten. Und der König befahl dem Priester, Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sagte, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Da gingen die Priester Hilkia und so weiter hin. Und Achikam und Achbor, Schaphan und Asaja und zu der Prophetin Hulda. Hulda. Ich hatte eine Tante, die hieß Tante Hulda. Hulda. Eine Prophetin im Alten Bund. Und was haben sie mit der gemacht? Die Frau des Schalom, des Sohnes Tikvas, des Sohnes Harjas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten mit ihr. Da soll einer sagen, dass alte Brüder nicht schon mal den weisen Rat einer Schwester brauchen. So könnte man das übertragen. So habe ich es mal erlebt. So habe ich es mal erlebt. Mit der Tante Anna Frommke in Berlin. Zu dem kam auch der Hermann Thomas. Und die belehrte öfter schon mal den Hermann Thomas. Und das nahm der auch an. Von Tante Anna Frommke nahm der Belehrungen an. Und wer den Hermann Thomas gekannt hat, der weiß, was er für ein Kerl wie ein Baum war. Und eine Säule in der Versammlung. Ja, und sie redeten mit ihr. Und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesagt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen, über seine Wohner. Alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen. Mit all dem Machtwerk ihrer Hände. So wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden und nicht erlöschen. Ja, wir müssen, es stehen so einige wichtige Dinge hier drin, die man mal erst schlucken muss, ne? Dass so ein junger Mann König wird, dass dieser König nun so reagiert, dass die Prophetin Hulda den Priestern sagt, was wirklich die Krankheit in Israel ist. Und sie spricht auch weiter, sie weiß genau, wer sie gesandt hat. Vers 18, zu dem König von Juda, aber der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen. Zu ihm sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Wohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, dass ich über diesen Ort kommen lasse. Und sie brachten dem König Antwort. Das ist das erste große Ereignis. Und es ist wirklich ein erschütterndes Ereignis. Der König zerriss seine Kleider bei dem Vorlesen des Wortes Gottes und zeigt damit, er kannte das Gesetz Mose gar nicht. Er hat es nie gelesen. Und jetzt hört er das und welche Maßstäbe da gesetzt worden sind. Und er ist entsetzt. Ja. Mancher erfahrener Politiker hätte gesagt, gebt mir das Buch, ich verwahre es gut. Ich schließe es weg und dann machen wir weiter wie bisher. Das wäre doch eine Lösung. Dann wird sich keiner aufregen. So wird das häufig gesagt. Nur nicht weitersagen. Nur nicht weiter sagen, macht weiter, wir leben doch ganz gut dabei. Aber Josia handelt genau anders und das ist das, was Gott ihm anrichtet. Und Josia wird dann noch einmal ein erstaunlich mächtiger König. Wenn man sich das mal geschichtlich auch zusammensetzt, noch das Nordreich war 722 zerstört worden. 722. Jerusalem und das Reich Juda, das Königreich Juda, von dem Josia König ist, existiert noch. Es ist also, und das ist 586 zerstört worden. Also liegen zwischen der Zerstörung des Südreiches und der des Nordreiches ungefähr 130 Jahre. In dieser Zeit hat Josia gelebt. Das Nordreich ist von den Assyrern weggeführt worden. Und dieses Assyrerreich, jetzt so von 700 bis 500, bis 650 so ungefähr, oder noch, das Assyrerreich brach langsam, aber sicher zusammen. Das wussten alle und im Grunde war das Nordreich spürte gar nicht mehr, dass die Assyrer es beherrschten. Und die Folge war, dass Gott in seiner Barmherzigkeit dem Josia praktisch dieses Nordreich zu seinen Lebzeiten noch zusätzlich gegeben hat. Das steht nicht ausdrücklich da. Kann man an, wenn man hier diese erste Könige und Jeremia liest, kann man das aber nachverfolgen. Dass da auch von den gläubigen Israeliten in Samaria die Rede ist und von vielen anderen Dingen auch. Es war also ein Aufblühen und das fing jetzt damit an, dass dieser Josia seine persönliche Erweckung erlebt hat. Seine persönliche Neuerweckung. Das heißt eigentlich, wenn man Dinge bewegen will, auch für andere, dann muss man bei sich anfangen. Und das hat Josia von vornherein gewusst und Gott hat es zur Kenntnis genommen und hat gesagt, weil du. Das Unglück über Juda ist nicht abzuwenden. Das bestätigt ja hier nochmal die Prophetin Hulda. Es geht nicht bergauf mit dem irdischen Reich Juda, sondern es geht weiter bergab. Aber weil du persönlich treu warst und mich von ganzem Herzen suchst, werde ich dieses Unheil nicht zu deinen Lebzeiten zulassen. Und genau so ist das gekommen. Und es kommt ja dann noch mehr. Josia erfindet aus diesem Erlebnis heraus die Kraft, aufzuräumen mit den Götzendienern, die es in mit dem Götzendienst, der nicht nur in Jerusalem, sondern in ganz Israel verbreitet war. Warum kam es eigentlich dazu? Im Buch der Richter ist genau dasselbe, können wir genau sehen. Dass sie nämlich die Orientierung an den Geboten, die Gott dem Mose gegeben hatte und die längst kodifiziert waren, wie man das modern ausdrückt, nicht mehr orientiert. Und da merken wir auch, dass Gott, der uns diese Geschichten in der Bibel erzählt, sagt, das sind Entwicklungen, die gibt es immer wieder. Und es ist für mich eigentlich auch so der Anlass gewesen, erschreckend zu sehen, die Parallelität zwischen diesem Reich Juda zur Zeit Josias und vorher bei diesem götzendienerischen Vater und Großvater. In Richter heißt es, es war kein Richter in Israel, an jeder tat, was recht war in seinen Augen. Hier kann man sagen, die Verbindlichkeit vor Gott, inspiriert durch die 10 Gebote und die Tafeln des Gesetzes und die mosaische Tradition, in der doch David, Salomo und viele andere Könige regiert hatten, die waren verloren gegangen. Und das Unkraut sprießt in Israel von vorne bis hinten. Und da kann man ja ganz leicht feststellen, das ist ja heute genau dasselbe. Das ist heute auch so. Die Orientierung durch die Bibel geht verloren und dadurch gehen die Maßstäbe verloren. Und das kann ja nur noch schief gehen. Und wir können ja immer wieder feststellen, wie auch in den Wissenschaften, die ja nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind, die dollsten Sachen gepflegt werden. Nehmen wir nur mal das Beispiel Familie. Wie in unseren Zeiten, hier in einem Volk, 500 Jahre Martin Luther, so getan wird, als sei die Familie irgendetwas. Ein beliebiger privatrechtlicher Vertrag zwischen Mann und Frau zur Erzeugung von Kindern, der nach Belieben aufgelöst wird und so weiter und so weiter. Die Orientierung an der Bibel gibt ein ganz anderes Bild, aber die wird natürlich dann tunlichst übersehen, weil sie hindert. Und das kann man auch in Israel sehen. Ich glaube, im Jeremia steht das so oder noch hier in 2. Könige. Was es da alles für Götzen gab. Man kann sich das nicht vorstellen. Mal richtig neu war mir auch der Begriff Himmelskönigin. Das war eine sehr verbreitete weibliche Gottheit, Himmelskönigin, der massenhaft auf Opfer gebracht worden. Und ich habe ja nun einiges Gutes schon über die Frauen gesagt, jetzt muss ich auch mal einiges Kritisches sagen. Die Anhängerschaft dieser Himmelskönigin fand sich hauptsächlich bei den Frauen in Israel. Und es gab dann auch noch andere, es gab dann die ganz brutalen Götzen. Da opferte man ein Kind und ließ es durchs Feuer gehen, dem Baal. Man weiß heute auch, wie das geschehen ist, eine ganz schrecklich brutale Angelegenheit. Das ist alles geschehen. Und was ist der Antrieb des Götzendienstes? Der Antrieb des Götzendienstes, seht einmal genau hin bei den vielen großen und kleinen Götzendienereien, die in der heutigen Zeit geschehen. Es geht immer um mich. Diese Götzen sind eigentlich nur Dienstleister. Man gibt ihnen was, damit man was bekommt. Das heißt, es sind wirklich Götzen, die nur die Aufgabe haben, die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und da gibt es die Dolzen. Der Baal war zum Beispiel auch für Reichtum zuständig. Aber es gibt viele, viele andere Dinge. Und das verkleidet sich heute. Und da muss man wirklich auch, wie Paulus das auch mal sagt, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und das kann man an diesen Dingen auch erkennen. Das hat Israel weggebracht von Gott. Aber Gott in seiner Gnade erweckt den Josia. Und der geht als junger Mann dazu über, diese Götzenbilder zu zerstören. Da in 2. Könige, ich sehe das gerade, mein Blick fällt darauf, 2. Könige 23. Habe ich doch gerade noch gesehen. Da in den Versen 10 bis 12, da steht so einiges darüber. Und die Sonnenwagen verbrannte er mit Feuer und dem Götzen, dem man die Könige, die Sünde durchs Feuer gehen ließ. Davon ist da auch die Rede. Es gibt nichts Abartiges, was nicht gemacht worden wäre. Und so erlebt Josia in seiner Regierungszeit und Israel erlebt unter dem König Josia dann eine Zeit der Ruhe, des Segens, der auch in der praktischen Macht Josias zum Ausdruck kam. Aber, das muss man auch sagen, Josia war gewissermaßen auch nur ein Mensch und verfiel in Dinge, die, er fällte einige Entscheidungen, die keine klugen Entscheidungen waren, nahm einen Krieg gegen den Pharao an und starb in der Schlacht. Und sein Sohn war Jojakim, der kehrte nach kurzer Schamfrist wieder zu all diesen Götzendienereien zurück. Ja, war alles umsonst, muss man da fragen? Hätte man ja sagen können. Aber Gott hat Maßstäbe, nach denen er die Geschicke seines Volkes und auch die Geschicke der Völker leitet. Maßstäbe, die nicht die unseren sind. Und wir müssen diese Dinge so ansehen, gerade auch was Babylon anbetrifft. Treten ganz furchtbar, sind alle eingetroffen, die Prophetien, die da treffen. Babylon ist Schutt und Asche heutzutage. Ist zu Ende. Und was gilt es für uns zu tun in dieser Situation? Für uns, dass wir wirklich auch lernen, die Bibel nicht zu vergessen. Die Bibel nicht im Fach unter dem Fernseher verschimmeln zu lassen, sondern sie zu einem gebrauchten Werkzeug des Familienlebens zu machen. Das ist sehr wichtig. Damit fängt alles an. Josia hat ja auch nicht einen Blitzschlag gekriegt und alles war bei ihm da. Er ist offensichtlich von einer frommen Mutter erzogen worden und der Herr hat ihm das Herz geöffnet. Und das ist wichtig auch in unserer Zeit, wo so vieles durcheinander geht, wo die Orientierungen verloren gehen und wir ganz leicht die Beute von Lehren, Verhaltensweisen und Praktiken werden, die keinen Rückhalt finden im Wort Gottes, ohne da groß zimperlich zu sein. Das sollten wir doch beherzigen und wir können hier auch erkennen, wie das Lesen des Wortes Gottes nicht nur eine weltfremde, in die Vergangenheit gerichtete Sache ist, sondern eine Sache, die immer wieder an Aktualität in unserem Leben gewinnt, wenn wir sie mit offenem Herzen lesen und fragen, was kann ich damit anfangen? Da hat uns Josia einiges zu sagen. Amen.